Wenn jetzt letzte Woche hier im Gottesdienst wart, dann habt ihr gemerkt, dass wir in eine neue Predigtreihe gestartet sind. Die heißt Ein Glaube, der... Und letzte Woche hat Lars den Einstieg gemacht mit dem Titel Ein Glaube, der dich segnet, wo es darum ging, dass der Glaube dich im göttlichen Sinne segnet, nicht im menschlichen Sinne, wo es oft um Reichtum geht und Wohlstand, sondern im göttlichen Sinne, wo es um erfüllte Bedürfnisse geht, die wir als Menschen haben und ein Leben voll Hoffnung. Und heute darf ich in den zweiten Teil der Predigtreihe einsteigen. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Ein Glaube, der versorgt. Und in dieser Predigt möchte ich euch in drei verschiedene Geschichten aus der Bibel mit hineinnehmen, wo es jeweils um Versorgen geht, wie Gott übernatürlich versorgt hat. Und aus jeder dieser Geschichten jeweils eine Kernessenz ziehen, die verdeutlicht, wie Gott dich versorgen kann. Wir werden also ein bisschen durch die Bibel springen und verschiedene Begebenheiten betrachten, wir einfach sehen können, wo Gott übernatürlich eingreift und übernatürlich segnet und versorgt. Und ich dachte, es wäre gut, zum Anfang einmal nochmal zwei Bibelstellen vorzulesen, die ausdrücken, was Glaube eigentlich bedeutet, wie sich der Glaube definiert. Und einmal ist das Hebräer 11, Vers 1, das ist ein bekannter Vers, wenn es um Glauben geht. Dort heißt es, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also hier sind zwei Punkte, werden deutlich, einmal die Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und dann der zweite Vers in Jakobus 2, Vers 17. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Da sehen wir, Glaube ist aktiv. Glaube ist nicht passiv. Er kommt in Aktion und hat Auswirkungen, die er mit sich bringt. Ein Glaube, der nicht aktiv ist, heißt es hier, ist tot und bringt keine Frucht, hat keine Auswirkung. Aber ein Glaube, der aktiv ist, der verändert etwas. Ich glaube, es ist gut zu wissen, bevor wir in die Geschichten hineingehen, dass diese zwei Punkte, dass es eine Zuversicht ist auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an das, was man nicht sieht und ein Glaube, der aktiv ist. Und so möchte ich in die erste Geschichte hineingehen, die ist im Alten Testament und die lesen wir in 2. Könige 4, 1 bis 7. Dort heißt es, und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhnen schrie zu Elisa, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte, deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Da sagte er, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarn, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in alle diese Gefäße. Und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss ihre Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß. Aber er sagte zu ihr, es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes. Und er sagte, geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne könnt von dem restlichen Öl leben. Den Punkt, den ich aus dieser Geschichte ziehen möchte, ist das persönliche Vertrauen an Gott. Und in Gott, was er tun kann. Dass er nutzen kann, was du zur Verfügung hast, egal wie gering es erscheint. Diese Frau, diese Witwe, hatte nur ein ganz wenig Öl übrig. Und trotzdem auf Elisas Aufforderung hin, sammelt sie so viele Krüge, wie sie auffinden kann. Eine eigene Aktion wird hier deutlich. Obwohl Elisa ihr dieses Versprechen gegeben hat und ihr aufgetragen hat, die Gefäße zu sammeln und dann das Öl hineinzukippen, war es nicht genug, einfach Elisas Glauben zu nehmen, sondern sie musste selber glauben und selber in Aktion treten, um in der Nachbarschaft die Gefäße zu sammeln. Sie musste selber vertrauen, dass Gott es wirklich möglich machen kann. Sie sollte alle Türen verschließen, um nicht gestört zu werden oder Aufsehen zu erregen. Und sie sollte auch nicht aufhören zu gießen. In einer Auslegung stand, dass die beiden, sie hatte zwei Söhne, dass der eine immer den vollen Krug genommen hat und beiseite gestellt hat und der andere immer die leeren nachgegeben hat. Und sobald sie aufhörte zu gießen, also sie hat die ganze Zeit gehalten und die Krüge wurden weg und hingenommen, sobald sie aufgehört hat zu gießen, versiegte die Quelle und das Öl kam zum Stillstand. In dieser Situation sehen wir eine Frau, die verzweifelnd auf Hilfe angewiesen ist und Versorgung braucht. Sie hat zu Hause nichts mehr, um ihre Kosten zu decken, sodass der Gläubiger ihre Söhne als Sklaven kaufen möchte. Und in ihrer Not wendet sie sich an Elisa. Und auf die Frage hin, was sie zu Hause hat, antwortet sie: Deine Magd hat gar nichts im Haus, als nur einen Krug Öl. Was sie sieht, ist hauptsächlich ihr Mangel. Sie sieht, dass sie nur noch wenig hat und sonst gar nichts mehr im Haus. Und sie gibt diesem Wenigen, was sie hat, kaum Wert. Sie denkt, es ist doch viel zu wenig, dass das mir reicht, um Versorgung zu erfahren. Aber Elisa sieht sehr viel mehr Wert in diesem Wenigen, was sie hat, weil er weiß, wie Gott das Wenige gebrauchen kann, um die Versorgung zu bekommen, die sie braucht. Gott sieht so viel mehr Potenzial, von den in deinen Augen wenig oder gering geschätzten Dingen. Er sieht so viel mehr Potenzial in dem Wenigen, was du in deiner Hand hast, und er möchte es gebrauchen. Versäume nicht die Wunder, die daraus entstehen können. Und stehle Gott nicht die Möglichkeit, diese kleinen Dinge übernatürlich zu gebrauchen. Ich glaube, bei uns allen gibt es Dinge, die wir für gering erachten. Vielleicht sind es nicht finanzielle Dinge, vielleicht sind es einfach persönliche Dinge, Charakterzüge oder Talente. Leute, die irgendwie vielleicht denken, manche, ich kann doch nichts, ich habe keine Talente, ich weiß nicht, wo ich mich einbringen kann. Alle, die ich sehe, können alles besser als ich und so. Aber Gott sieht so viel mehr Potenzial in dir und in dem Geringen, was du vielleicht anzubieten hast. Und er kann es so übernatürlich reich segnen und vermehren. Trotz Elisas Vertrauen in das, was Gott mit dem Wenigen tun kann, braucht es aber, wie gesagt, ihr eigenes Vertrauen. Und der persönliche Vertrauen in Gott und das Gehorsam der Frau selbst. Denn der Glaube ist aktiv, wie wir vorhin gelesen haben. Und als sie im Vertrauen tut, was Elisa ihr aufgetragen hat, passiert das Wunder und sie erfährt Gottes Versorgung. Sie sieht also, wie aus ihrem kleinen Ding etwas Großes entsteht und dass sie sogar so viel hat, dass sie das Öl verkaufen kann und ihre Söhne freikaufen kann, sozusagen, dass sie nicht in die Sklaverei verkauft werden, dass sie den Gläubiger ihre Schulden abzahlen kann und sogar mit dem Rest mit ihren Söhnen leben kann und versorgt ist. Ich möchte ein kleines Zeugnis erzählen, wie auch ich Gott in meinem persönlichen Leben als Versorger kennenlernen durfte. Ich wusste schon lange, weil ich in der Kirche aufgewachsen bin, dass Gott unser Versorger ist. Im Alten Testament gibt es verschiedene Namen für Gott, die genannt werden, zum Beispiel Adonai, Elohim, diese ganzen Namen, die so ein bisschen, komisch für uns klingen ab und zu, aber wenn man die Bedeutung dahinter versteht, dann sind es wirklich kraftvolle Namen, die wie Gott in unser Leben hineinwirkt. Und einer dieser Namen ist Jehova Jire, was heißt Gott, mein Versorger. Und so durfte ich auch ganz persönlich und praktisch Gott als meinen Versorger kennenlernen, als ich in Australien war und dort studiert habe für 3 Jahre. Wenn ihr schon mal im Ausland wart für eine längere Zeit, wisst ihr wahrscheinlich, dass es oft hohe Kosten aufkommen. Und auch vor allem, wenn man studiert, hat man dann seine Semestergebühren und die Lebenskosten und so. Und für das erste Jahr habe ich nach meinem Abitur für 6 Monate gearbeitet, um ein bisschen Geld anzusparen. Und das hat mich so ein bisschen durchs erste Jahr durchgetragen. Aber ich war halt 3 Jahre dort vor Ort in Australien und fürs zweite Jahr war da nichts mehr übrig von dem, was ich angespart hatte. Und ich hatte ein paar Leute hier aus der Gemeinde und aus der Familie, die mich finanziell unterstützt haben. Aber zusammengerechnet war es nicht genug, um die Lebenskosten zu erhalten, geschweige denn die Semestergebühren jedes Semester zu zahlen. Und so war ich angewiesen auf Gott und auf seine Versorgung. Und am Anfang war ich immer ängstlich, wenn so eine neue Semestergebühr anstand oder so. Aber ich habe Zeit und Zeit wieder Gottes Versorgung erfahren, durfte sehen, wie er übernatürlich gewirkt hat und mich versorgt hat. Zum Beispiel am Anfang des zweiten Jahres, das erste Semester, da bin ich nach Australien geflogen und mir hatten noch ungefähr 400, 500 Euro gefehlt für die Semestergebühren. Aber im Vertrauen bin ich einfach trotzdem losgeflogen und plötzlich zwei Tage vor dem Zahlungstermin sozusagen, also vor der Deadline, wo ich die Gebühren gezahlt haben musste, war die Summe auf meinem Konto. Einfach durch eine Person, die es spontan auf dem Herz hatte, mir eine gewisse Summe zu überwiesen. Und es war genau das, was ich brauchte. Im zweiten Semester dann hatte ich genug Geld ansparen können über das erste Semester hin, um die Semestergebühren zu zahlen. Aber in derselben Woche war auch meine Miete fällig und ich musste natürlich auch essen. Und das war gerade die zwei Ferienwochen zwischen den Semestern. Und in der ersten Ferienwoche hatte ich so eine Schulung, die auch bezahlt wurde. Dann in dieser Woche habe ich auf einmal einen Anruf bekommen von einer Lehrerin am College. Und sie hat mich gefragt, ob ich vielleicht Gesangsunterricht geben möchte. Und ich dachte, das ist krass, ich bin hier erst 1,5 Jahre, ich weiß gefühlt noch gar nichts vom Singen. Aber trotzdem wurde ich gefragt von hunderten Studenten, die da sehr viel besser gewesen wären, hat sie genau mich gefragt, ob ich da unterrichten kann, weil die Lehrerin im Urlaub war für die Woche. Und dem habe ich dann zugesagt und durfte dann da für $40 pro Stunde die Gesangsunterrichtsstunden geben. Das Geld, was ich für das Training bekommen habe in der ersten Woche, hat genau meine Miete gedeckt. Und das Geld, was ich vom Gesangsunterricht bekommen habe, habe ich in Form eines Gutscheines im Laden bekommen. Also in dem normalen Laden wie Lidl zum Beispiel hier. Sodass ich dann für die nächsten Wochen auch Verpflegung und Essen hatte. Und es war genau die Summe wieder, die ich brauchte. Und das war ja wieder ein kleiner Moment, wo ich Gottes Versorgung kennenlernen durfte. Und auch als ich dann fertig mit den 3 Jahren war, habe ich mich entschieden, meinen Bachelor dort auch noch zu machen. Wollte ein Semester Auszeit nehmen, um wieder ein bisschen Geld anzusparen, weil der Bachelorkurs noch sehr viel teurer gewesen ist. In 3 Semestern waren es um die $26.000. Und wollte ich dann 6 Monate arbeiten, habe aber in Australien keinen Job gefunden und habe mich dann entschieden, zurück nach Deutschland zu kommen, um die 6 Monate hier zu arbeiten. Und ich habe mir verschiedene Kellnerjobs angeguckt, weil ich dachte, mit der Erfahrung kann ich dann auch vielleicht gut in Australien einen Job finden, wenn ich wieder dort bin. Aber irgendwie hat es nicht so ganz gepasst und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich zur Post gehen soll und da anfangen soll zu arbeiten, weil ich dort Vollzeit arbeiten konnte und die Bezahlung auch recht gut war. Und so hat mir Gott diesen Frieden gegeben für diese Entscheidung, bei der Post anzufangen. Und wie ihr wisst, Anfang 2020 hat das Ganze mit Corona angefangen und die Quarantäne. Und eins der wenigen Jobs, die weiter funktioniert hat, ohne aufzuhören, ohne Homeoffice oder pausieren oder sonst was, war die Post. Alle Läden, alle Restaurants, wo ich hätte arbeiten können, waren geschlossen. Keiner durfte mehr arbeiten. Aber dieser Job bei der Post, der lief die ganze Zeit weiter. Ich konnte Überstunden machen wie sonst was, weil so viele Pakete bestellt wurden. Und so durfte ich 6 Monate durcharbeiten, ohne eingeschränkt zu sein von den Quarantänen und sonst was. Und da habe ich wieder gemerkt, wie Gott mich versorgt hat. Durch die Entscheidung, zu der er mich geführt hat, den Frieden, den er mir gegeben hat für die Entscheidung und dann natürlich auch mit dem Job selbst. Und in diesen 6 Monaten konnte ich so viel Geld ansparen mit noch ein paar Spenden dazu, dass alle drei Semester abgezahlt waren sozusagen. Also dass ich genug Geld hatte für alle 3 Semester, was auch natürlich nicht normal ist, dass ich in 6 Monaten einfach $26.000 ansparen konnte. Da kam so viel Segen dazu, so viel Leitung von Gott. Und auch nicht nur im Finanziellen habe ich Gottes Versorgung erfahren, sondern auch in Bedürfnissen, die wir als Menschen haben. Wenn man so in ein neues Land kommt und keinen kennt, dann ist so ein, dann sind so Freundschaften etwas sehr, sehr Wichtiges. Und natürlich hatte man so ein paar oberflächliche Freundschaften, sage ich mal. Wenn man Leute kennengelernt hat, dann hat man sich Hallo gesagt und so. Aber ich brauchte so eine tiefe Freundschaft, eine, die in die Tiefe geht, wo ich mich geborgen fühle, die nicht einfach oberflächlich ein Hallo und ein Tschüss ist, sondern ja, wo ich einfach mich entfalten kann, wo ich Freundschaften finde, die, ja, die, wo ich mich wohlfühle, wo ich sein kann, wie ich bin. Und nach dem ersten Semester war es wie ein Wunder, dass ich einfach mit auf einmal 3-4 Leuten am Mittagstisch saß und wir einfach alle beim selben Restaurant sozusagen gegessen haben, oder nicht Restaurant, aber am selben Tisch gegessen haben. Und aus so einem einfachen Mittagsessen, sage ich mal, ist so eine tiefe Freundschaft entstanden, die bis heute anhält mit diesen 4 Leuten. Eine so tiefe Freundschaft innerhalb von wenigen Tagen ist sie so tief geworden, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Freundschaften brauchen Zeit, wie man weiß, aber irgendwie in diesem Moment war es einfach wie von Gott geführt, dass ich diese Personen kennengelernt habe und Gott mich mit Freundschaften versorgt haben, die mir gut getan haben, die mich aufgebaut haben und die dieses Auslandsjahr oder die Auslandsjahre ja, mich einfach, wo ich mich wohlfühlen konnte, wo ich mich geborgen und zu Hause fühlen konnte. In all diesen Dingen habe ich Gott als Versorger kennengelernt, als meinen persönlichen Versorger. Nicht nur das Kopfwissen, dass er mein Versorger ist, sondern wirklich persönlich im Herzen erfahren. Ich möchte dich fragen, was sind Dinge in deinem Leben, denen du zu wenig Wert zuteilst, wo du denkst, das ist zu wenig, als dass Gott es gebrauchen kann? Glaubst du, dass Gott diesen Dingen mehr Wert gibt und sie gebrauchen möchte, um Wunder zu tun? Gott kann deinen Mangel nutzen, um Versorgung zu schenken. Vertraust du ihm? Ich möchte zur zweiten Geschichte gehen. Und zwar geht es da um Elia, nicht um Elisa, in 1. Könige 17, 9 bis 16. Dort heißt es: Mache dich auf, geh nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zapat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte: Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte: Hole mir doch auch noch ein bisschen Brot in deiner Hand. Da sagte sie: So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Wenn ich einen Vorrat habe, außer einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich sammle eben ein paar Holzstücke auf. Dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir essen und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Und sie aß und er und sie und ihr Haus Tag für Tag. Das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab. Und nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Ein bisschen Kontext zu dieser Bibelstelle. Elia wurde von Gott an den Bach Krit geschickt, wo er den Raben befohlen hat, Elia zu versorgen mit Brot und Fleisch. Und am Bach konnte er auch dann Wasser bekommen. Es herrschte eine große Dürre im Land und der Bach trocknete aus und eine Hungersnot brach aus. Und als dieser Bach dann austrocknete und sozusagen diese Versorgungsquelle nicht mehr da war für Elia, schickte Gott ihn nach Zapat, damit er dort weiter versorgt wird. Und ja, diese Frau gebrauchte Gott dafür. Es herrscht also eine große Hungersnot in der Region durch diese Dürre. Und wie die Witwe es hier sagt, hat sie auch nur noch ein wenig Öl und ein wenig Mehl für ein letztes Laib Brot. Sie hat gedanklich schon den Tod akzeptiert. Sie sagt: Ich backe mir und meinem Sohn das letzte Brot und dann sterben wir. Und doch genau dann kommt Elia und auf Gottes Ruf hin und bittet sie um Versorgung in Form von Brot. Den Kernpunkt, den ich hier aus dieser Geschichte ziehen möchte, ist die Versorgung durch Großzügigkeit. Es scheint wahrscheinlich für uns paradox zu sein, dass Versorgung durch Großzügigkeit kommen kann. In unserem weltlichen Denken ergibt es keinen Sinn, etwas wegzugeben, wenn man selber doch so wenig hat. Doch im Reich Gottes herrscht ein anderes Verständnis. Was in der Welt für dumm und unlogisch erklärt wird, ist im Reich Gottes oft das Gegenteil. Sprüche 11, Vers 25 sagt: Eine segnende Seele wird reichlich gesättigt und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. In der Geschichte von Elia erlebt nicht nur eine Person Gottes Versorgung, auch wenn meistens oft nur von der Frau erzählt wird, sondern zwei, die Witwe und Elia selbst. Wie in Sprüche führt Großzügigkeit nicht nur zur Versorgung der Person, die etwas bekommt, sondern auch zur Versorgung der Person, die etwas gibt. Das ist so ein göttliches Prinzip, wenn du etwas gibst, wenn du großzügig bist, dann gehst du nie leer aus, sondern bekommst zurück. Während es in der Welt oft nur um den eigenen Reichtum geht und um mehr, 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 fordert uns Gott auf, Segen für die anderen zu sein und großzügig zu sein. Und so tauscht diese Witwe im gläubigen Vertrauen das Sichere gegen das Unsichere ein, weil sie Gottes Versprechen durch Elia glaubt. Und so darf sie dann den Lohn für ihre Großzügigkeit und ihren Glauben schmecken. Sie gab ihr letztes Brot an Elia, aber im Gegenzug bekam sie so viel Öl und Mehl, dass es für den Rest der Hungersnot reichte und sie versorgt war für den Rest der Zeit. Sie gab ihr alles Gott hin und bekam dafür alles, was sie brauchte. Es gibt den Spruch, Gott lässt sich nichts schenken. Wenn du Gott etwas gibst, wirst du niemals mit weniger herauskommen. Wir haben einen guten Gott, der uns reich beschenkt. Und so dürfen wir vertrauen, dass wenn wir etwas geben, wenn wir großzügig sind, wenn wir den Armen helfen, dann werden wir zurückbeschenkt werden. Und Gott wird uns nicht im Regen stehen lassen, sondern er wird uns versorgen. In welchen Bereichen deines Lebens kannst du Großzügigkeit üben? Vertraust du Gott, dass er dich versorgt, selbst wenn du dein Weniges teilst? Es geht hier auch nicht nur um Finanzen, es kann alles betreffen. Die Zeit, die du in andere Menschen investierst, die Freundlichkeit, die du weitergibst, ein offenes Ohr für eine bedrückte Person, die Gebete, die du für andere sprichst. Es muss nicht immer Geld sein oder Materielles, sondern es kann die Zeit sein, die du investierst in Menschen. Es kann ein offenes Ohr sein für die Menschen, die Trost brauchen. Es kann so verschieden aussehen. Großzügigkeit ist aber in all diesen Dingen zu finden. Übe dich in Großzügigkeit. Und die dritte Geschichte, in die ich hineinsteigen möchte, die kennen wir wahrscheinlich alle sehr gut. Sie steht in Johannes 6, 8 bis 13, ist die Speisung der 5000. Dort heißt es, ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter der Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten 12 Körbe damit. Diese Geschichte kennen wir wahrscheinlich sehr gut. Und wir sehen hier, wie 5 Brote und 2 Fische vorrätig waren. Also wieder wie in der ersten Geschichte wenig zur Verfügung stand, aber Gott es vermehrt hat und viele, über 5000 Mann versorgt waren. Trotz der großen Menschenmenge und der wenigen Broten und Fischen beginnt Jesus, die Menge strategisch vorzubereiten. Jeder soll sich hinsetzen in 50er und 100er Gruppen. Und Jesus bereitet sich vor auf das, was kommt. Er weiß, dass Gott aus dem Wenigen das Große vollbringen kann. Jesus ist hier ein Riesenvorbild für uns, denn er das Wenige, was wir haben, nicht zu gering zu erachten, sondern den Wert darin zu sehen, wie in der Geschichte von Elisa. Jesus sieht nicht nur den Mangel, sondern er sieht, was Gott aus diesem Mangel schaffen kann. Die Jünger sahen hier auch nur den Mangel und haben dem, was der Junge anbot, keinen Wert zugeteilt. Sie haben unterschätzt, was Gott damit tun kann. Aber Jesu Glaube war an völligem Vertrauen auf Gott ausgerichtet. Und deswegen bereitet er schon die Menge auf das Wunder vor. Und nach dem Gebet wird das Essen ausgeteilt und die Vermehrung beginnt mit jedem Weiterreichen der Gaben. Das Wunder passiert quasi in den Händen der Bedürftigen selbst. Ich finde, das ist ein sehr schönes Bild, dass nicht das Brot in Jesu Händen vermehrt wurde, sondern mit jedem Weiterreichen, mit jedem Teilen, mit jedem Großzügigsein wurde es vermehrt. Und am Ende bleibt sehr viel mehr übrig, als es am Anfang gab. In dieser Geschichte möchte ich den Fokus aber weniger auf das Wunder richten, sondern mehr auf die Dankbarkeit Jesu, welche dem Wunder vorausging. Wir sehen hier, wie Jesus dankbar ist für das Wenige, wo er Gott dankt für das, was vorhanden ist, für die 5 Brote und die 2 Fische. Es wird vermutet, dass Jesus eine gängige Form des Dankgebets aus der Zeit gesprochen hat, was in etwa so geht. Gesegnet seist du, Herr mein Gott, König des Universums, der das Brot von der Erde hervorkommen lässt. Diesen Gedanken finde ich sehr interessant, denn in diesem Gebet wird Gott gesegnet und nicht das Essen, nicht das Brot und die Fische. Es drückt aus, dass die Versorgung von Gott kommt und nicht von den Gaben oder dem Essen, was wir haben, sondern Gott ist unser Versorger. Es liegt eine starke und göttliche Kraft in deiner Dankbarkeit. Danke zu sagen für das Wenige, was man hat, zeigt, dass man es wertschätzt und Gott vertraut, dass er es segnet. In der Vorbereitung habe ich Folgendes gelesen. Untersuchungen belegen, dass Menschen, die gerne Danke sagen, glücklicher sind, seltener unter Bluthochdruck, Schlafstörungen, Depressionen oder Schmerzen leiden und bessere Beziehungen pflegen. Die Bereitschaft, Dankbarkeit zu zeigen, wirkt sich langfristig positiv aus. In einer kanadischen Studie berichteten die Teilnehmer, die Dankesbriefe geschrieben und Gutes getan hatten, nach nur 6 Wochen von einer Steigerung ihres seelischen Wohlbefindens und einem Rückgang körperlicher Schmerzen. Sie waren energiegeladener und produktiver, teilweise bis zu 6 Monate lang. Dankbarkeit richtet deinen Blick weg von dem Mangel, den du vielleicht vor dir hast, und hin zu dem, der die Fülle ist und die Fülle hat, Gott. Lernen, dankbar zu sein, wird nicht unbedingt immer praktisch und materiell helfen, wie bei dem Wunder der Speisung der 5000, obwohl Gott das offensichtlich auch tun kann. Aber was es auf jeden Fall tun wird, ist es, deine Perspektive zu verändern, sodass deine Augen geöffnet werden für das, was du jetzt schon hast und wie unfassbar reich du jetzt schon von Gott gesegnet bist. Da möchte ich auch gerne ein Zeugnis erzählen aus meinem Leben. Und zwar war das in meiner Abiturszeit, da hatte ich immer so einen ungefähr 10 Minuten Weg zur Bushaltestelle, weil ich immer lange geschlafen habe und dann die spätmöglichste Option genommen habe, musste ich dann 10 Minuten zum Bus gehen, anstatt hier vor der Tür direkt den Bus zu nehmen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war durch eine Predigt oder so, dass ich es irgendwie auf dem Herzen hatte, diese 10 Minuten am Anfang des Tages zu nutzen, um dankbar zu sein, um mich in Dank zu üben. Und ich habe dann angefangen, mit Gebet angefangen den Tag auf dem Weg zum Bus. Und ich wollte aber nicht ein Gebet sprechen, wo es sich um mich dreht, wo es immer nur um mich geht. So. Sondern ich wollte anfangen mit Danke sagen und diese 10 Minuten nutzen, um einfach Danke zu sagen, um nichts zu bitten, sondern einfach Gott zu danken für das, was ich habe. Und in der ersten Zeit, in der ersten Woche, die ersten Tage, da sind mir immer so 4, 5 Sachen eingefallen, für die ich dankbar bin, und dann war es das auch schon so. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, eigentlich hab ich doch viel mehr, eigentlich bin ich doch viel reicher gesegnet. So. Ich kann ja nicht immer jeden Tag die gleichen 4, 5 Dinge aufzählen. Und ich habe es dann einfach weitergemacht, habe dann einfach das, was mir in den Kopf gekommen ist, habe ich ausgesprochen und habe Danke dafür gesagt. Und ich habe gemerkt, wie mit den Tagen und mit den Wochen immer mehr Punkte dazugekommen sind, wo ich gar nicht mehr aufhören konnte, Punkte aufzuzählen, für die ich dankbar bin, sondern es einfach fließt und die ganzen 10 Minuten, die ich auf dem Weg war, konnte ich Danke sagen und Punkt für Punkt nennen für die Dinge, für die ich dankbar bin. Und ich habe gemerkt, wie in dieser Zeit, nach nur wenigen Tagen und Wochen, sich meine Perspektive komplett verändert hat, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin so viel reicher gesegnet, als ich es sehe oder am Anfang gesehen habe. Wenn wir Dankbarkeit nicht üben, dann ist unsere Perspektive oft eingeschränkt auf die wenigen Dinge, die uns so direkt vor den Augen liegen. Aber wenn wir das lernen, dankbar zu sein, dann werden wir merken, mehr und mehr, wo Gott wirkt, wo Gott eingegriffen hat, wo Gott Segen geschenkt hat. Und ich habe gelernt, Dinge für nicht selbstverständlich zu nehmen. Dinge, die ich davor für selbstverständlich genommen habe, habe ich auf einmal als Danksagung gesehen, wo ich gemerkt habe, das ist nicht selbstverständlich, dass diese Dinge passieren oder dass die Umstände so sind, wie sie sind, sondern es ist Gott, der mich segnet und der diese Dinge in Erfüllung bringt. Ich habe also gemerkt, wie aus dieser Übung, dankbar zu sein, einfach so viel mehr Segen gekommen ist, nicht im materiellen Sinne oder in Finanzen oder sonst was, sondern einfach perspektivisch, wo mein Kopf, mein Mindset sich geändert hat, wo ich Dinge anders gesehen habe und Gott in den Dingen gesehen habe, in denen, die so alltäglich und normal geschehen haben. Und ich möchte dich fragen, wie kannst du Dankbarkeit bewusst mehr in deinem Alltag einbauen? Alles Gute kommt von Gott. Und er verdient unseren Dank zu jeder Zeit. So möchte ich dich ermutigen, dich in Dankbarkeit zu üben. Vielleicht kannst du das auch implementieren in dein Leben, diese 10 Minuten auf dem Weg zur Arbeit oder so, wo du einfach Danke sagst, wo du dich in Dankbarkeit übst und nicht für Sachen bittest, sondern einfach dankbar bist. Oder vielleicht sieht es bei dir anders aus und ich weiß nicht, du hast eine Gewohnheit, die du oft machst, zum Beispiel Zähne putzen oder sowas. Und jedes Mal, wenn du Zähne putzt, denkst du daran, jetzt sage ich Danke. Ich möchte dich ermutigen, eine von diesen Dingen oder zu überlegen, wie du Dankbarkeit in deinen Alltag einbauen kannst und einpflegen kannst. Zum Abschluss möchte ich die drei Geschichten noch einmal zusammenführen und Gemeinsamkeiten aufzeigen. In allen drei Begebenheiten ist eine persönliche Aktion gefragt. Jede der Personen wurde aktiv und tat ihr Möglichstes, bevor Gott das Übernatürliche dazu gab und das Wunder passierte. Denn ein Glaube ohne Taten ist tot. In allen drei Begebenheiten geht es nicht um Wohlstand und Reichtum, sondern darum, wie Gott die Versorgung brauchen. Die Witwe zum Beispiel wurde nicht reich durch das Öl, das sie verkauft hat, sondern sie verkaufte es, konnte ihre Schulden bezahlen, sodass ihre Söhne nicht in die Sklaverei mussten und konnte ihre Familie versorgen damit. Sie lebte nicht im Wohlstand, sie lebte nicht in Saus und Braus sozusagen, sondern sie war versorgt für den Rest ihrer Tage. Und das war alles, was sie brauchte. In all drei Begebenheiten ist Gott der, der versorgt. Es geht immer um ihn und von ihm kommt alle Versorgung. Es geht nicht um eine Formel oder einen Drei-Schritte-Plan zum Wohlstand, sondern diese drei Punkte: Gott vertrauen mit dem, was du hast, Großzügigkeit leben und Dankbarkeit üben. Es sind lediglich drei Aspekte aus den Geschichten, wo wir sehen können, dass Gott diese Eigenschaften segnet und wenn wir ihm im Glauben und vertrauen, werden wir seine Versorgung erfahren. Ich habe mal ein Zitat auf Englisch gehört, was übersetzt so viel heißt wie: Du bekommst nie den zweiten Platz, wenn du Gott auf den ersten Platz stellst. Also quasi, du wirst niemals verlieren oder Nachteile haben, wenn du Gott als Priorität hast und auf den ersten Platz stellst. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, wird er uns nie im Stich lassen, sondern uns versorgen mit allem, was wir brauchen. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Vielleicht brauchst du in einem Lebensbereich gerade Freiheit. Dann ist es vielleicht für dich dran, großzügig zu sein mit deiner Zeit, dich für unseren Freiheitskurs anzumelden nach den Ferien und dir einen Abend in der Woche freizuschaufeln, Zeit zu investieren, um die Versorgung zu erfahren, die Gott dir bereitstellt. Vielleicht betest du schon lange für eine Person in deinem Umfeld, die zum Glauben kommen soll, und es scheint so, als würde sich nicht viel verändern. Vielleicht ist es dann genau dran, Gott zu danken für das, was er bereits getan hat und zu vertrauen, dass er daraus noch mehr entstehen lassen kann und wird. Oder auch als Gemeinde mit dem Thema Bau zum Beispiel. Vielleicht ist es dran, die hohen Kosten zu vergessen und stattdessen dankbar zu sein für das, was wir schon einsparen konnten. Großzügig zu sein mit dem, was wir haben, und Gott zu vertrauen, dass er das Wenige gebrauchen kann, um uns als Gemeinde reichlich zu versorgen. Lass uns Gott die Möglichkeit geben, unsere Perspektive zu verändern. Ich habe vorhin gesagt, für die Welt sind diese drei Punkte nicht unbedingt das, was dich versorgen wird, großzügig zu sein oder dankbar zu sein. Aber in Gottes Reich ist es anders, und da dürfen wir Prinzipien erfahren, die wir in der Welt nicht so vorfinden. Und bei dem Thema dürfen wir eins nicht vergessen. Ein Glaube, der versorgt, bezieht sich nicht nur auf die weltlichen Bedürfnisse wie Finanzen, deine Beziehungen, dein emotionales Wohlbefinden, sondern auch und zuallererst auf die Beziehung zwischen dir und Gott. Das größte Wunder ist nicht die Versorgung unserer Bedürfnisse, zum Beispiel wie bei der Speisung der 5000 mit den 5 Broten und 2 Fischen, die den Hunger gestillt haben, sondern das größte Wunder ist Gottes Versorgung mit dem Brot des Lebens, dass wir durch den Glauben an ihn nicht nur menschlich versorgt werden, sondern auch geistlich und ewiglich. Durch Jesu großzügige Hingabe dürfen wir nun mit dem Brot des Lebens versorgt sein. Und das wollen wir uns auch heute vor Augen führen, indem wir das Abendmahl feiern. Dafür kann Stefan schon mal nach vorne kommen und uns in den Abendmahl leiten, und ich bete noch zum Abschluss. Vater, ich danke dir, dass du der Versorger bist, dass du Jehova Jireh bist, der Gott, der versorgt. Ich danke dir, dass du ja in deinem Wort zeigst, wie wundersam und großzügig du uns versorgst, und danke dir, dass wir daraus lernen dürfen, Prinzipien, die in deinem Königreich zur Geltung kommen. Und so bete ich auch einfach, dass wir im Alltag lernen dürfen, dankbarer zu sein, großzügig zu sein und dir zu vertrauen mit dem, was wir haben. Ich danke dir, dass du es nutzt, dass du so gut zu uns bist, uns zu jeder Zeit versorgst und immer bei uns bist, uns das gibst, was wir brauchen. Und ich danke dir auch, dass du uns vor allem mit dem Brot des Lebens versorgt hast, dass wir zu dir kommen können und das ewige Leben bei dir finden, die ewige Fülle. Du bist gut, Jesus. Wir danken dir dafür. Amen.